Was passiert eigentlich mit unserem Geld, wenn wir es investieren? Schnell geht es da um Rendite, um Zinsen, um Zinseszinsen. Dabei stellt sich ja auch eine ganz andere Frage. Welche Welt finanzieren wir mit unserem Geld eigentlich? Investitionen entscheiden darüber, welche Technologien entstehen, welche Geschäftsmodelle wachsen und welche nicht. Sie prägen wie kaum ein anderes menschliches Instrument die Form unserer Zukunft. Wie können wir Finanzkapital also so lenken, dass wir es nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch gesellschaftlich und ökologisch sinnvoll einsetzen? Wie unterscheiden sich da private und öffentliche Investitionen? Darüber sprechen wir mit Silke Stremlau. Sie ist eine der wichtigsten Stimmen für Nachhaltigkeit im deutschen Finanzmarkt, war Vorstand des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung und hat gerade erst eine ganz neue Initiative nur zu der Frage gegründet, wie wir den großen Hebel Investitionen für nachhaltige Transformation nutzen können. Mein Name ist Maja Göpel und ihr hört Neu Denken, den Podcast von Mission Wertvoll. Heute zum Thema Investieren und warum wir dieses Thema immer auch ein bisschen politisch betrachten sollten. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr Möglichkeiten, mit eurer Investition Neudenken in die Zukunft zu tragen. Liebe Silke, herzlich willkommen.
Liebe Maja, danke. Freue mich, hier zu sein.
Du hast ein Zitat sehr groß markiert, wenn man dich online sucht, und das heißt, Geld ist niemals neutral, sondern es wirkt je nachdem, wofür wir es einsetzen. Warum ist das für dich so relevant?
Ich habe in meiner Vergangenheit oft Menschen im Finanzmarkt erlebt, die so den Anschein entwecken, als ob Geld neutral ist. Und sie schieben es in Excel-Tabellen hin und her, drehen mal ein Plus- und Minuszeichen. Und wenn man mit ihnen dann in einen Dialog geht, wofür sie eigentlich ihr Geld einsetzen, was es bewirkt, dann ist da manchmal erstmal so eine Hab-Acht-Stellung und so, wieso, ist doch eigentlich nur Geld, das sind doch nur Scheine. Das ist neutral. Und dann, wie der Markt richtet es, ist auch so ein Satz. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das ist nicht so. Ja, Geld hat eine Wirkung. Sie kann positiv, sie kann negativ bewirken. Wir investieren Geld, wir verleihen Geld, wir verschenken Geld. Und je nachdem, wem wir das geben, hat es eine Wirkung für eine Welt, in der wir leben wollen oder in der wir nicht leben wollen. Und deswegen finde ich das so wichtig, erstmal zu verstehen, ja, da kommt Geld auf einem Konto an, monatliches Gehalt, wenn wir Glück haben. Aber was wir damit machen, da liegt unsere Verantwortung drin. Damit haben wir eine ganz große Möglichkeit, diese Welt zu gestalten oder eben in eine falsche Richtung zu bringen. Und das war mir wichtig, es immer wieder in Auseinandersetzungen mit Bankern, mit Pensionskassen, mit Versicherungen, diese Sensibilität zu wecken. Und daher habe ich irgendwann diesen Satz so sehr prominent auf meine Website geschrieben.
Also wenn man bei dir in deine Ausbildung schaut, dann ist da ja Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Umweltpolitik dabei, bevor du dann eben als Bankbetriebswirtin abgeschlossen hast. Hast du das Gefühl, dass das genau dir eigentlich diese Perspektive mitgebracht hat? Beziehungsweise wie kam es dazu, dass du, wenn du mit Sozialwissenschaften und Umwelt angefangen hast, beim Geld gelandet bist?
Das frage ich mich auch immer wieder, ehrlich gesagt, weil kann man ja auch nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber Geld ist für mich eigentlich nicht wichtig. Das ist nicht als in meinen Referenzrahmen. Und ich komme ja aus dem Umweltbereich, ne? Ich habe mit 13 eine Jugendumweltgruppe gegründet, war in einer kirchlichen Jugendarbeit aktiv, eine Bürgerinitiative gegen eine Müllverbrennungsanlage gegründet, ein Jugendparlament gegründet. Und damals gab es dann, habe ich so geguckt, es gab so einen dicken Studienführer Umweltschutz vom Umweltbeamt und ich wollte nicht Biologie machen, aber in Oldenburg war die einzige Uni, die Sozialwissenschaften mit Umweltpolitik als Schwerpunkt angeboten hat. Es gab noch nicht überall Sustainability Management, wie das jetzt ist. Und da passte ich auch hin, also viel zu verstehen, wie funktioniert Umweltpolitik, CO2-Preis, da kam die Studie von BUND und Miserio, zukunftsfähiges Deutschland. Aber dann war ich 24, dann war ich fertig. Ich habe bei Uwe Schneidewind übrigens Diplomarbeit geschrieben über Nachhaltigkeitsindikatoren in Unternehmen. Wir hatten das für Kommunen entwickelt, dann habe ich es auf Unternehmen übertragen. Und da habe ich mich eigentlich das erste Mal mit dem Finanzmarkt auseinandergesetzt, weil es gab den Dow Jones Sustainability Index. Der ist 2000 auf den Markt gekommen. Das heißt, das war so der erste Ansatz, einen Nachhaltigkeitsindex zu betreiben. Und der Liebe wegen wollte ich nach Hannover, weil mein damaliger Freund da war. Dann habe ich erst bei der Expo angefangen. Und das IMUG hatte dann eine Stelle ausgeschrieben. Die hatte Uwe Schneidemann mir sogar weiterempfohlen. Und da habe ich am Anfang gedacht, nee, die suchen BWLer, das kann ich nicht als Sozialwissenschaftlerin. Man hat ja immer auch Komplexe als Sozialwissenschaftlerin, dass man bestimmte Jobs nicht kann. Und dann habe ich mir diese Stelle durchgelesen und dachte, nee, die suchen eigentlich dich, das passt schon. Und dann dadurch, das war ein IMOG, war eine Nachhaltigkeitsratingagentur, eine der wenigen in Deutschland, gab es damals irgendwann drei. Und dann bin ich in das Thema rangekommen und habe Nachhaltigkeitsberichte von DAX-Unternehmen analysiert und irgendwann Staaten analysiert nach Nachhaltigkeitskriterien und irgendwann Banken nach Nachhaltigkeitskriterien. Also da ging das plötzlich los, dass ich habe immer erst den politischen Teil in der Zeitung gelesen und den Wirtschaftsteil eher später. Und dann hat es sich gedreht. Und ich glaube, das ist ja auch typisch, je mehr man etwa über etwas weiß, desto spannender findet man Themen, wenn man sie durchdrungen hat. Und dann ist das Thema immer klarer geworden für mich, dass ich gedacht habe, okay, ich bin so eigentlich so aufgewachsen, wenn wir was bewegen wollen, müssen wir uns irgendwo dran ketten, da müssen wir Unterschriften sammeln, da müssen wir Druck ausüben. Und plötzlich habe ich dann beim IMOG gemerkt, durch diese Analyse der DAX-Unternehmen, hey, der Finanzmarkt hat eine ganz schöne große Macht. Investoren, denen gehört das Unternehmen, das sind Shareholder, Aktieninhaber, die haben Macht. Und nicht nur einmal im Jahr auf einer Hauptversammlung, sondern die können Gespräche führen mit den Unternehmen. Und wenn die die richtigen Ziele haben, dann können die ganz schön viel bei den Unternehmen bewirken, weil das geht letztendlich immer ums Kapital. Und dann über die nächsten Stationen, irgendwann war mir das IMOG zu langweilig, 15 Jahre, es ist auf Vertrieb, habe ich halt die Seiten gewechselt, hatte Angebote von der Kirchenbank, dort Vorständin zu werden. Und dann habe ich diesen Bankbetriebswirtin gemacht und ja, da wollte ich verstehen, wie der Finanzmarkt wirklich funktioniert, war dann am ersten Tag heulend in der Fortbildung, weil ich gemerkt habe, die Themen, die mich interessieren, interessiert hier niemanden. Das waren 15 Volksbankerinnen und Volksbanker, die Vorstände werden wollen und Karriere machen wollten. Und es ging um retrogrades Abzinsen und Portfoliotheorie und Compliance-Recht und dergleichen. Und da habe ich mich richtig dann durchgekämpft durch diese Fortbildung. Also die Das fand ich ernüchternd. Ich habe mich durchgekämpft, aber so meine intrinsische Motivation, ich will jetzt verstehen, nach 15 Jahren im nachhaltigen Kapitalmarkt, wie Banken wirklich verstehen, da bin ich eher ernüchtert worden. Also das war dann nicht ganz so schön. Aber ich glaube, die Verbindung ist es. Das spiegeln mir auf jeden Fall Leute zurück, weil ich eben nicht, finde ich auf jeden Fall, diesen ganzen Kauderwelsch der Finanzindustrie so klar spreche, weil ich versuche, eine klare Sprache zu haben und weil ich übersetzen möchte zwischen diesen Welten. Und auch diese Brille der Sozialwissenschaftlerin, das muss ich dir nicht erzählen, ne, zu verstehen. Warum funktioniert was? Was ist das Prinzip dahinter? Wie kriegen wir als Gesellschaft dort einen Griff dran? Immer das Thema Nachhaltigkeit, das hat mich begleitet. Aber letztendlich mit der Brille und dem Fragenden einer Sozialwissenschaftlerin auch in diese Finanzwelt reinzugehen, ich finde das sehr bereichernd. Das tut mir gut.
Aber ist das nicht genau eigentlich die Herausforderung? Das eine eigentlich auch Sozialwissenschaft, nämlich die Ökonomie, sich davon verabschiedet hat, genau dieser kontinuierlichen Hinterfragung, ob das, was sie dann an Zahlen oder an Gleichungen oder an Modellhaftigkeit entwickelt hat, wirklich noch die bestmögliche Variante anbietet, eine Welt abzubilden. Also das ist ja viel, wenn man in die Ideengeschichte reingeht oder auch überlegt, die Notwendigkeit, immer und immer wieder hinzugucken, sind die Lösungen, die Menschen sich überlegt haben, eigentlich noch passend für die Fragen unserer Zeit. Und das ist für mich immer so der Ausgangspunkt gewesen für die Nachhaltigkeitsthematik, weil wir eigentlich den Punkt erreicht hatten, wo wir gesagt haben, ah ja, guck mal, wir haben gemerkt, in der Art und Weise, wie wir Dinge tun, haben wir Veränderungen angestoßen, von denen wir uns eigentlich einig sind, es ist eine unintendierte Konsequenz, wenn man ehrlich drauf guckt. Wir wollten ja den Planeten nicht kaputt machen, würde ich zumindest erstmal voranstellen. Aber wenn wir es erkannt haben, dann ist doch genau dieser Suchprozess, wie können wir denn eigentlich diese Stellschrauben, mit denen wir Gesellschaft gestalten, neu justieren, damit sie uns helfen, diese Probleme in den Griff zu bekommen, beziehungsweise eben dann auch neue Lösungen zu entwickeln. Und das ist ja das, was es eigentlich ausmacht. Also wenn du sprichst davon, Macht ist ja auch eine wichtige Analysekategorie eigentlich. Also wo kommt gesellschaftliche Veränderung her? Dem nachzuforschen und dann zu sagen, da ist doch ganz viel Einfluss, selbst wenn wir darüber gar nicht so diskutieren. Also das macht für mich einfach ganz viel Sinn.
Das tun ja auch Ökonomen. Also ich finde, im Wissenschaftsbereich kenne ich einige, gerade auch in dem Sustainable Finance Bereich, da haben wir in Deutschland einige gute Universitäten, Wissenschaftler in Hamburg, Kassel, Augsburg oder Witten-Herdecke. Ja, also da, ich glaube, in dem Bereich der Ökonomie, Betriebswirtschaft, Sustainable Finance in der Wissenschaft sind genau die Fragen, wo man sich anschaut, wer hat welche Macht, wer bringt welches Geld rein, welche Strategien sind gerade erfolgreich. Da ist das unbenommen. Aber der Transfer sozusagen in die Realität, dann in die Banken, in die Versicherungen, in die Pensionskassen, da ist eher dann eine andere Art, finde ich, von Ökonomik gefragt. Also da befasst man sich nicht mehr mit solchen Theorien, ne, sondern da guckst du Rendite-Risikoprofile, wo investiere ich das Geld, wie ist meine Diversität im Portfolio, wo kriege ich am meisten Rendite. Letztendlich geht es immer darum, oder ein gutes Rendite-Risikoprofil. Und dann gibt es ja diese Entwicklung irgendwann, dass man gesagt hat, okay, wir wollen nicht mehr nur auf diese beiden Punkte schauen und wir fragen uns, was unser Geld bewirkt. Und das hat man die letzten 20 Jahre dann einfach verstärkt betrieben, auch wieder begleitet durch die Wissenschaft. Aber der Wissenschaft würde ich da, also der Ökonomik, gar keinen Vorwurf machen. Das ist eher die Praxis, wie es angewendet wird.
Ja, ich glaube, einige makroökonomische Modelle hätten da noch Nachholbedarf. Aber was ja spannend ist, also die ganz zentrale Größe im Finanzsektor ist ja einmal ja Rendite und das andere Risiko. Du hast die beiden Rs ja genannt.
Ja.
Vielleicht kannst du einmal uns mitnehmen, wo du denkst, dass eben Veränderung stattfinden müsste. Also dieses nicht finanzielle Risiken ist ja so ein interessantes Thema, wo man sich ranrobbt und zu sagen, aha, erstmal beschreiben wir Risiken für Geschäftsmodelle, selbst wenn wir sie noch als soziale und ökologische Veränderungen beispielsweise ausweisen und sie nicht finanziell beschreiben, dann ist es aber eine wünschenswerte Kategorie, sich trotzdem anzuschauen. Und irgendwann ist ja der Move, wann ist es auch finanziell? Und das ist ja viel von dem, wo die ganze Branche dran knackt und wo auch die politischen Rahmenentwicklungen oder Bedingungen, die sagen, wir müssten doch vielleicht mal ein bisschen anpassen, eine Taxonomie zum Beispiel für nachhaltige Investments und anderes. Das sind ja alles Versuche im Grunde genommen, diese äußeren Veränderungen tatsächlich in die Logik, mit denen Finanzakteure agieren, reinzubekommen, also einzupreisen. Oder wie würdest du das?
Genau, also Rendite und Risiko sind eigentlich die Grundpfeiler, wie du Investments bewertest. Was schätzt du, wie ist die Geschäftsentwicklung, wie viele Produkte werden verkauft, wie ist die Rendite dann über einen längeren Zeitraum und wie risikoreich ist das? Kriegst du deine Rendite wahrscheinlich auch wieder oder ist das ein Risiko eines Ausfalls, also die Ausfallwahrscheinlichkeiten werden berechnet? Und in der Nachhaltigkeit hat man irgendwann gesagt, okay, wir gucken uns jetzt an, wie die Unternehmen diese Rendite erwirtschaften und was für ein Risiko sie haben. Und man hat angefangen, Umwelt- und Sozialkriterien zu entwickeln. Am Anfang, in der ersten Phase des nachhaltigen Investments, sage ich mal so von 2000 bis 2010, hat man überhaupt nicht das mit Rendite und Risiko zusammengebracht, sondern das war sehr stark ethisch geprägt. Da hieß das ganze Thema auch ethisches Investment. Das kam von Kirchen, von den Quäkern, dass man gesagt hat, wir wollen keine Rendite erwirtschaften mit Investments in Waffen, in Rüstungsunternehmen, in Unternehmen, die was mit Kinderarbeit zu tun haben, in Tabak oder Alkohol. So klassische Sin-Stocks hießen die, Sündenaktien. Und da ging es wirklich nur um eine, ich will mit meinem Geld nichts Schlechtes investieren. Und dann kam irgendwie dieser Move und ich würde sagen, der hatte dann, wahrscheinlich hatte er auch mit externen Varianten nochmal zu tun. Wir hatten BP, wir hatten das Shell Horizon-Problem, wir hatten die Volkswagen-Diesel-Affäre. Und da kam dann plötzlich so diese Erkenntnis, hey, das hat auch was mit Risiko zu tun. Das heißt, Unternehmen, die sich um diese Themen, um diese vermeintlich weichen Themen, Umweltschutz, Investitionen in Klima, Menschenrechte, gutes Stakeholder-Engagement, die sich darum kümmern, die reduzieren eigentlich ihre Risiken. Die nehmen manchmal auch Gesetzesinitiativen vorweg. Die sind verantwortlich, die haben keine Ausfälle, die haben keine Reputationsrisiken. Und dann hat man das Ganze angefangen, als Risikomanagement zu betrachten. Und ehrlich gesagt war das auch der Einfall, rauszukommen aus dieser kleinen Nischenecke, ethisches Investment, das ist was für Kirchen und für die ganz Heiligen, reinzugehen in den klassischen Finanzmarkt, weil da hat man ihre Kategorien bekommen. Da konnte man auch mit dem Portfolio-Manager drüber sprechen und gesagt, okay, wenn ich das Risiko minimieren kann, dann gucke ich mir diese Faktoren an. Massenhafte Abhandlungen, Studien darüber, wie hoch der Risikofaktor ist, dieses Thema Nachhaltigkeit. Und das war sozusagen die Phase 2010 bis 2015, kam die Finanzkrise nochmal rein, in der dann viele Menschen plötzlich, das war wirklich so ein Hype, viele Menschen sich erst mal gefragt haben, wo wirkt eigentlich mein Geld, was macht mein Geld? Mhm. Da ging das auch bei der GLS-Bank, bei den Nachhaltigkeitsbanken, gingen die Kundenzahlen hoch. Also es war sehr deutlich zu sehen. Und heute ist eigentlich wieder eine neue Phase, also weil dann, du hast es ja angesprochen, die Taxonomie, das muss man vielleicht einmal erklären. 2018 hat die EU-Kommission den Sustainable Finance Action Plan auf den Markt gebracht, sag ich mal, als Regulierungskonzept. Weil das war sehr schlau. Die EU-Kommission hat verstanden, wenn wir eine dekarbonisierte Welt haben wollen, wenn wir eine nachhaltige Wirtschaft haben wollen, dann hat der Finanzmarkt eine ganz große Schlüsselposition, weil der investiert entweder in die Zukunftsbranchen oder in die Branchen, die weiter auf fossile
setzen. Rendite und Risiko, ja.
Genau. Und wenn wir da sozusagen einen CO2-Preis haben, einen Emissionshandel, wenn wir eigentlich da ein Bild haben als EU, wie wir Wirtschaft gestalten wollen, dann brauchen wir Geld. Also haben sie probiert zu sagen, wir brauchen mehr Transparenz über die Unternehmen, wie nachhaltig sind die denn? Man hat eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, CSRD, auf den Weg gebracht. Dann hat man gesagt, wir müssen aber auch definieren, was sind denn nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten? Da hat man eine sehr komplizierte Taxonomie entwickelt.
Bisschen zu kompliziert.
Ja, ich hätte eher gesagt, wir sagen mal das, was nicht nachhaltig ist. Ja, machen quasi eine Brown List. Aber dafür hätte es politischen Mut gebraucht, einen Rückgrat bei allen Politikern. Und die hätten sagen müssen, okay, Atomenergie ist nicht nachhaltig. Investitionen in Landminen sind nicht nachhaltig. Investitionen in eine bestimmte Art von Chemieindustrie sind nicht nachhaltig. Und das war nicht möglich auf politischer Ebene einfach. Weil da gab es dann schon diesen Streit, den haben alle mitgekriegt um Atomenergie. Die Franzosen haben gesagt, für uns ist das nachhaltig. Die Deutschen haben gesagt, nein, ist nicht nachhaltig. Wenn ihr Franzosen Atomenergie reinkriegt, dann müssen wir aber Gas reinkriegen. Und dann haben wir die Taxonomie bekommen, wie wir sie jetzt da haben. Können wir gleich nochmal tiefer einsteigen. Aber das war sozusagen ein weiteres Momentum sozusagen. Und man hat nochmal angefangen, in die Kundenberatungsgespräche bei Banken reinzugehen. Hat gesagt, eigentlich müssen wir jede Kundin, die Geld anlegt, sei es ein Sparbuch oder ein Fonds, müssen wir einmal fragen, ob ihr Nachhaltigkeit wichtig ist. Und dann hat man MiFID II auf den Weg gebracht. Auch viel zu kompliziert. Ist eigentlich eine Forderung in unserem Bereich gewesen. Ja, jeder Mensch muss, wenn er sagt, wie renditereich will ich investieren, wie risikoreich will ich investieren, das musst du machen, wenn du zu einer Bank gehst, dann soll die Person auch gefragt werden, ist ihr Nachhaltigkeit eigentlich wichtig? Aber nicht sehr komplex. Aber das war eigentlich klug angedacht von der EU-Kommission.
Ja, überhaupt 2018. Zu sagen, das ist eine Kategorie, ne? Also ja. Das ist ja so eine Aufmerksamkeitsarchitektur, sozusagen etwas mehr öffnen. Wo gucke ich denn hin, wenn ich mich frage, was ist ein gutes Investment? Ich würde da gerne mit dir einmal einhaken, weil du beschreibst ja an mehreren Punkten wunderbar sichtbar, dass diese ganze Gestaltung von Finanzmärkten und was wo in die Bewertungen auch reinkommt, immer politisch auch ist. Also jetzt Unterschied, Frankreich wollte Atom, dafür muss dann hier Gas rein, hat was mit Standortfragen zu tun, hat was mit Interessen zu tun, hat was mit, wer kann sich leisten, wie schnell aus vielleicht etwas auszusteigen oder nicht zu tun. Gerade bei den Punkten gibt es ja jetzt auch eine Diskussion. Ging das zu weit? Also warum sind jetzt Thema Landminen, also Verteidigung ist doch jetzt gerade wichtig. Da gibt es ja Leute, die sagen, jetzt müsst ihr einsehen, dass wir so eine Taxonomie erweitern müssten. Finde ich schwierig als Statement. Wie würdest du darauf antworten? Also was ist wirklich für dich eine nachhaltige Investition oder was ist vielleicht sowas wie eine notwendige Ausgabe zu einer bestimmten Zeit? Also
genau, damit triffst du schon genau die Debatte, die wir zum Beispiel im Sustainable Finance Beirat hatten.
Ja.
Weil der Ukraine-Krieg fiel in die letzte...
Das war das Gremium, was unsere Bundesregierung tatsächlich bei solchen Entscheidungen beraten soll. Ne? Da gehen wir gleich nochmal rein.
Genau. Und der Ukraine-Krieg fiel dann genau in diese Phase und eigentlich, sag ich mal, ich habe ja gerade die Geschichte auch erzählt vom ethischen Investment, war Rüstung immer ein Ausschlusskriterium. Mhm. Auch in deutschen Nachhaltigkeitsfonds waren keine Rüstungsunternehmen, das war einfach Common Sense. Und dann kam diese Debatte auf, Wehrhaftigkeit, Zeitenwende, wir müssen uns verteidigen. Und da hat es wirklich ein Umdenken gegeben, aber es hat auch massiv Lobbyarbeit gegeben der Rüstungsindustrie, schon vor dem Ukraine-Krieg. Die wollten in die Taxonomie rein und die haben dann solche Sätze geprägt wie, die Mutter der Nachhaltigkeit ist die Sicherheit. Ohne ein sicheres Land können wir auch nicht nachhaltig werden und können wir keine Dekarbonisierung vorantreiben. Und dann haben wir als Beirat, wir haben das diskutiert, Union Investment, Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank, kirchliche Investoren, wir haben an einem Tisch gesessen und haben da miteinander gerungen. Und dann war eigentlich für uns klar in dem Gremium, mit diesen Vertretern dieser Häuser, Ja, Investitionen in die Rüstungsindustrie sind gerade notwendig gesellschaftlich, aber sie sind nicht nachhaltig. Mhm. Ganz klar. Lass das da raus aus diesen Kriterien. Das ist nicht nachhaltig. Waffen zerstören Menschen, zerstören Umwelt, sie zerstören Land auch oft für Jahrzehnte. Wir haben in der Ukraine jetzt ganz viel kontaminierte Felder. Der ganze Weizen, der Raps, der dort wächst, kann nicht mehr für die Lebensmittelproduktion genutzt werden, sodass man überlegt, kann man die wenigstens als Energiepflanzen nutzen für Biogas. Aber das war reinstes Lobbyinteresse der Rüstungswirtschaft, weil sie gesehen haben, und das hat uns dann eigentlich bestärkt, sagen, dass die Taxonomie doch eine ganz schöne Wirkung haben kann. Ja, wenn immer mehr Investoren, wenn auch öffentliche Geldgeber ihre Geldanlagen, so war es immer angedacht, das ist nicht passiert, Klammer auf, ja, weil die Taxonomie so kompliziert ist, Klammer zu. Aber eigentlich war die Befürchtung der Rüstungsindustrie, dass da ganz viel Geld an der Taxonomie ausgerichtet wird. Also wollte man in die Taxonomie rein. Und jetzt ist es so, dass eigentlich viele nachhaltig, also das, nee, man muss sagen, das ist die neueste Entwicklung, dass es eigentlich, wir haben Fondsgesellschaften in Deutschland, die sagen weiter, für uns Rüstungsindustrie ist nicht nachhaltig. Wir lassen das aus den nachhaltigen Fonds raus. Wir haben es in den konventionellen Fonds drin. Mhm. Und jeder Anleger, jede Anlegerin kann sich entscheiden. Und wir haben aber auch Fondsgesellschaften, die sagen, in der aktuellen Zeit ist das für uns ein nachhaltiges Investment. Also da muss man sehr genau hingucken.
Ja, aber das ist ja eigentlich, also ich finde das unlauter, weil es ja wirklich definitorisch einfach komplett an der Idee von Nachhaltigkeit vorbeigeht. Ja. Also man wollte ja gucken, wie kann ich mit den zusätzlichen Kriterien, wenn ich so auf der Metaebene überlege, was war mit diesen unterschiedlichen Instrumenten, was die Europäische Union gleichzeitig ja angefasst hat, war für mich so auf der Metaebene, wir versuchen Geldwerte wieder mit Realwerten zurückzukoppeln. Also weil man ja nicht so richtig gesehen hat, was versteckt sich eigentlich hinter dem Geldmachen. Mhm. Und das transparenter zu machen, um eben es leichter für Anlegende zu machen, zu zeigen, was entsteht. Ne, genau auf dein erstes Zitat hin. Geld hat eine Wirkung. Welche Wirkung hat dieses Geld? Und dann bemühe ich mich zu sagen, nachhaltig. Und die Definition ist einfach, eine nachhaltige Versorgung sicherzustellen. Und dann kann ich doch nicht sagen, Geld, was ich dafür ausgebe, in Gegenständen zu parken, die ich hoffentlich A, nie benutzen muss. Und wenn ich sie benutze, werde ich sie kaputt machen, um noch mehr damit kaputt zu machen. Also die Kategorie, die ich aus der Ökonomie dafür kenne, die man auch im Bruttoinlandsprodukt diskutiert, ist regrettable. Mhm. Also dass wir sagen, das sind bedauerliche Ausgaben, die wir heute tätigen müssen. Aber wir tun doch nicht so, als wäre das insgesamt ein Teil einer Fortschrittserzählung oder eben einer nachhaltigen Gestaltung von Versorgungssicherheit. Es ist Sicherheit, aber es ist nicht Versorgungssicherheit. Weil wir können die Dinger für nichts anderes als für eine katastrophale Notwendigkeit einsetzen. Und das, deshalb ist es ja so relevant, eben wirklich hinzugucken, wo werden Sprache oder wo wird Sprache dann eben auch jenseits der ursprünglichen Bedeutung komplett verdreht.
Ja. Und ich finde, beim Rüstungsunternehmen muss man nochmal, also ne, ich habe da, glaube ich, auch meine Haltung verändert, dass ich diesen Satz erstmal unterschreiben kann, Investitionen in die Rüstungsindustrie sind gerade sinnvoll oder notwendig, notwendig. Aber sie sind nicht nachhaltig. Und man finde ich, was man auch beim Thema Nachhaltigkeit doch eigentlich hätte, ich möchte, oder ein nachhaltiges Unternehmen ist für mich das, dass es eigentlich skalierbar sein muss. Es muss ein Produkt, eine Lösung sein, die unsere gesellschaftlichen Probleme löst und von der wir eigentlich mehr auch haben wollen. Mhm. Mehr sauberes Wasser, gute Böden, gute Lebensmittel, eine nachhaltige Mobilität, weil das ist ein Grundbedürfnis, Bildung, Gesundheitsdienstleistungen. Ja, das sind alles für mich Dinge, und dann kann man sich immer ins Detail gucken, wie muss das dann genau gestrickt sein. Aber ich bei Rüstungskonzernen ist das immer mehr. Ja, die haben einfach dann einen Durst nach immer weiterer Produktion. Mhm. Haben die ein wirkliches Interesse am Frieden, kann man sich fragen. Mhm. Ja, und dann kommen wir in die Debatten, die wir in den 80ern hatten mit Abrüstung. Und also man muss ja diese Systeme, dass das immer nach mehr verlangt, dann auch wieder ganz klar durchbrechen als Politik. Und da hat man dann, finde ich, irgendwelche Lock-in-Investitionen. Ja. Wenn wir uns auf das jetzt einlassen, wenn wir jetzt alle hochrüsten, dann wird es Jahrzehnte dauern, selbst wenn wir irgendwann eine friedliche Welt haben, bis wir da wieder rausgekommen sind. Und das wird nochmal getriggert durch kapitalistische Anreize nach dem immer mehr. Und das widerspricht auch. Also, aber ich war da ehrlich gesagt ganz froh, weil wir beide uns am Tisch sind jetzt einig, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Das war auch in diesem Sustainable Finance Beirat eine große Einigkeit. Und da waren die großen deutschen Banken mit am Tisch. Und das fand ich eigentlich positiv, ja. Dass man das auch dechiffriert hat dann in diesem Kreis. Ich glaube, wir sind da in der Politik nur in Teilen durchgedrungen, weil auch die Politik natürlich da andere Zwänge gerade hat, weil sie sagen, wir müssen diese Zeiten investieren, wir müssen dort Geld. Und es wurden dann auch so Ammenmärchen erzählt, dass die deutschen Banken die Rüstungsindustrie nicht mit Krediten versorgen. Und das war Quatsch.
Ja, das ist mir tatsächlich mehrfach begegnet. Und deshalb müsste man das jetzt alles rückwärts drehen, damit endlich die Banken wieder finanzieren dürfen.
Totaler Bullshit. Also die Aktienkurse sind gestiegen. Das heißt, sie haben wahnsinnig viel Fremdkapital durch die Investoren bekommen. Und die Banken hatten das nicht als Ausschlusskriterium. Die haben keine ABC-Waffen, also keine kontroversen Waffen finanziert, aber die haben immer schon Rüstungsunternehmen finanziert. Die haben das vielleicht vorher nicht gemacht, auch eine mittelgroße Sparkasse, weil sie gesehen haben, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Oder die Art und Weise der Produktion ist nicht gut. Oder die haben eigentlich zu wenig Eigenkapital, diese Unternehmen. Aber man hat es dann auch deklariert, auch in die politische Debatte rein, dass aufgrund der Nachhaltigkeitskriterien diese Unternehmen keine Kredite bekommen. Das gleiche Spiel ist im Bereich der Automobilindustrie. Also ich habe von einer hochrangigen Vertreterin der deutschen Automobilwirtschaft in einer Runde gehört, die Sustainable Finance Regulierung ist schuld daran, dass der deutsche Automobilmittelstand keine Kredite bekommt. Ja. Auch totaler Quatsch. Ja, weil die bekommen deswegen keine Kredite, weil ihre Geschäftsmodelle am Verbrenner hängen. Und man sieht eigentlich seit Jahren, dass es in die andere Richtung geht. Und deswegen würde ich als Bank dann den Unternehmen auch keinen Kredit mehr geben, weil ich sage, habe ich da eine Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kredit ausfällt? Ja, die ist relativ hoch. Da muss ich den Kredit zu teuer machen. Aber es liegt nicht an der Sustainable Finance Regulierung. Also da ist schon eine enorme, schwierige Geschichten waren im Raum, sagen wir es mal so.
Ja, und vor allem, also das, was momentan, ich würde mit dir nochmal einmal über den Backlash reden und dann auch nochmal über das Gremium Sustainable Finance und ob es das heute gibt in dieser Regierung und in welcher Form. Und dieser Backlash hat ja viel damit zu tun, dass wir eigentlich anfingen, Erfolg dabei zu haben, Geschäftsmodelle umbauen zu müssen, ein Stück weit auch, durch eben eine Erkenntnis, dass andere Risiken in den Geschäftsmodellen schlummern. Durch eben die Konsequenzen auf Naturverbrauch, Wasserverbrauch, Zugang zu Ressourcen und so weiter. Das heißt, ressourcenleicht war ja auch dann weniger riskant. Und im Prinzip geht es dann natürlich an Strukturwandel.
Ja.
Und dann kann ich natürlich anfangen, in dem Moment die Politik schuldig zu erklären, wo ich den Strukturwandel nicht ernst genommen habe. Und das hat für mich im Moment, sieht man da auch so eine Unterscheidung zwischen den Unternehmen, die das ernst nehmen und denen, die dann lieber brüllen und sagen, lasst uns alles wieder in Ruhe, schaltet das wieder blind. Wir wollen nicht mehr erklären müssen, welche Risiken bei uns schlummern, weil wir haben auch eigentlich keine Lust auf diesen Strukturwandel. Und das kann ich individuell vielleicht noch sagen, wir wollen nicht weniger verdienen und so weiter, aber volkswirtschaftlich spätestens aus einer politischen Verantwortung heraus. Aber ich würde auch sagen, aus einer Perspektive, welche Unternehmen waren langfristig erfolgreich, die immer wieder ihr Geschäftsmodell erneuern konnten, in Anbetracht dessen, was sich verändert, ist das ja eigentlich der Moment, wo wir weitermachen müssten, anstatt alles zurückzudrehen.
Ja.
Oder also wo kommt der Backlash aus deiner Sicht gerade her und wer macht weiter? Also ist ja sehr stark auch aus den USA konzertiert.
Genau, sehe ich auch so. Und das ist ja natürlich immer mein Lieblingswort, ein multifaktorielles Bedingungsgefüge. Ja. Wer da wem, mit wem zusammenarbeitet. Und ich würde mal sagen, EU-Kommission hatte diesen ambitionierten Aufschlag, den erstmal alle begrüßt haben. Da war erstmal positive Stimmung 2018, 2020. Klar kam dann Corona, es kamen wirtschaftliche Krisen. Aber als dann die Unternehmen gemerkt haben, so jetzt wird's ernst, ich muss wirklich meine Regularien umstellen, ich muss jetzt hier in Berichterstattung investieren. Und es war natürlich sehr komplex. Ja, da gab es erstmal diese erste Welle und das parallel, dass dann eigentlich viel Populismus auch mit reinkam aus den USA, aber auch in Deutschland. Und die kriegten plötzlich Oberwasser. Die wurden gehört, weil unter diesem Thema Bürokratieabbau können sich ja alle summieren, würden wir auch erstmal zustimmen. Und was mir dann gefehlt hat, war eigentlich eine differenzierte Debatte. Ich habe auch in der Politik, ich war ein paar Mal dann auch im Rechtsausschuss oder im Finanzausschuss, die haben eigentlich wenig Ahnung gehabt, was dort eigentlich drinsteht in diesem ganzen Actionplan, was da wirklich verlangt wird. Und die haben einfach auch nur oberflächliche Geschichten gehört von Unternehmen, die dann jetzt Tausende von Euro für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgeben und wahnsinnig komplex und 1000 Datenpunkte. Also es wurde ganz viel Fake News eigentlich betrieben, sodass ganz klar war, da sind größere Interessen dahinter. Und da bin ich bei dir. Ich nehme das auch wahr, dass diejenigen Unternehmen, die sich nicht wandeln wollten, die hingen an den Fossilen. Bestes Beispiel war für mich der Evonik-Chef im letzten Jahr, der plötzlich forderte, dass der gesamte CO2-Handel ETS eingestampft werden sollte.
Also das Wichtigste ist ja für Märkte ein Preissignal, was Knappheiten anzeigt. Ja. In dem Fall die Atmosphäre, die nicht mehr viel aufnehmen kann. Und dann sage ich als vermeintlicher Vertreter einer Marktwirtschaft, nehmt mal das wichtigste Signal wieder raus.
Also ja, und es war CDU, FDP haben die jahrelang gesagt, oh, das ist gut, wir brauchen Preissignale, wir brauchen ein Marktinstrument, wir brauchen keinen Dogmatismus. Für, ja, und dann hat es gegriffen. Mhm. Ja, und plötzlich merkte man, ah, der Preis steigt an. Ja, mhm. Es wird teurer. Ich muss wirklich was verändern. Es war ja auch ganz langsamer Anstieg. Also er hat ja die ersten Jahre überhaupt nicht die Unternehmen zur Veränderung gezwungen. Ich glaube aber trotzdem, also ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass es wohl ein, dass auch der Evonik-Chef mittlerweile seine Argumentation geändert hat, weil er eben mit Unternehmen wie RWE, also der RWE-Chef hat dann wohl zu dem Evonik-Chef gesagt, lass uns mal reden über den ETS, weil wir haben jetzt massiv investiert in Wind und Solar. Für uns hängt es an diesem steigenden CO2-Preis und das haben, geht vielen anderen auch so, Salzgitter AG, ja, die auf grünen Stahl setzen, Heidelberg Materials. Und die haben sich wohl dann auch im Hintergrund abgesprochen und mittlerweile hat Herr Kullmann wohl andere Worte und sagt, er muss modifiziert werden. Okay. Und das finde ich eigentlich dann wieder ganz positiv. Dass man, okay, natürlich ist da eine riesen Lobbymacht von denjenigen, ja, Automobilwirtschaft habe ich vorhin auch schon erwähnt, die merken, die probieren an den verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Sie probieren sowohl an der Regulierung, was den Verbrenner angeht, aber sie probieren auch über die Finanzmarktregulatorik, weil auch sie wissen, dass da ein Riesenhebel ist und dass die Banken mittlerweile, und das ist das Gute, ja, also die Lobbyisten gehen auf die Politik und gehen auf die klassischen Gesetze, Verbrenner aus etc., aber die Finanzmarktregulatorik ist geblieben. Die ist jetzt noch nicht in diesem Omnibus wieder runtergefahren worden. Und für mich sind eigentlich so Player wie die EZB, die Europäische Bankenaufsicht, auch eine BaFin, eine Bundesbank, das sind eigentlich im Moment aktuelle Treiber, die das Thema hochhalten, weil die sehen die finanziellen Risiken, wenn wir nicht umsteigen. Das, was du vorhin gesagt hast, ist als Volkswirtschaft, es ist so viel teurer. Es gibt tolle Studien der EZB, die das durchrechnen, die Szenarien. Wenn wir jetzt aktiv werden würden und wirklich ganz stark auf Dekarbonisierung setzen würden, wenn wir es mittelfristig mit so einem, man könnte so ein bisschen, oder wenn wir es verschlafen und die nächsten 8 Jahre nichts machen. Und wie ungleich teurer das wird. Und das pusht eine EZB. Und die pushen auch die Banken zu sagen, ihr müsst bei euren Kreditrisiken drauf gucken. Was für Geschäftsmodelle sind dahinter? Sind das Unternehmen, die Biodiversitätsrisiken haben? Und ihr müsst das Ganze mitigieren. Und das kommt jetzt langsam rein. Ja, die Banken haben angefangen. Die sind da noch lange nicht am Ende. Ich würde sagen, auf so einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, sie haben noch nichts gemacht, und 10 ist super. Da sind wir so auf einer 4. Aber das macht mir ehrlich gesagt Mut, ne? Weil da sind wir wieder am Anfangspunkt unseres Interviews. Das Geld hat eine Wirkung. Genau. Und wenn wir gucken, nach welchen Kriterien vergeben wir Geld, und das hören die ersten Mittelständler. Und deswegen fangen die auch, müssen die auch weiter Daten erheben, weil die Finanzwirtschaft weiter diese Daten haben will.
Und das ist ja eigentlich, ne, Thema Investment. Da versuche ich ja, zukünftige Märkte eigentlich ein Stück weit, ja, vorauszuspüren und in die rein auch zu investieren. Also wir tun ja viel in der politischen Debatte im Moment so, als würde es ausreichen, ganz viel Steuern etc. zu reduzieren auf der Angebotsseite. Aber ich brauche ja Nachfrage. Und zum Teil ist ja das, diese Rahmenbedingungen oder auch Klimatransitionspläne als verbindliche Dokumente, die ich als Unternehmenslenkerin vorlegen muss, um zu zeigen, ich nehme das ernst mit den Klimarisiken, gibt mir ja auch eine Möglichkeit zu argumentieren gegenüber kurzfristig orientierten Investoren, die die kurzfristige Rendite wollen, also jetzt das Maximale rausholen aus einem Unternehmen, zu sagen, nein, da gibt es eine Auflage, da, also Fiduciary Duty, ich muss ein integres Management in Richtung Langfristigkeit auch zeigen. Und da habe ich das Gefühl, dieses Zusammenspiel zwischen politischen Rahmenbedingungen und dann Investmentlogiken, dass das nicht immer klar ist, wie die sich unterscheiden, wenn ich die Regulierung wieder wegnehme oder nicht. Und dass wir klassischerweise dann den Zeithorizont wieder zusammenschrumpfen auf sehr kurzfristig, zumindest wenn es Anleger sind im Kapitalmarkt, die kurz rein, kurz rausgehen. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Unterscheidungen für diese langfristigen Investoren, von denen du gerade sprachst, die nämlich nicht davon ausgehen, dass sie jetzt irgendwie im nächsten halben Jahr für sich nochmal das Säckel voll machen, sondern die tatsächlich längerfristiger investiert bleiben wollen. Also ist ja die ursprüngliche Idee auch. Ich gehe durch dick und dünn. Und dann für das geteilte Risiko bekomme ich dann eben auch einen Anteil dieser Rendite. Also das war ja mal sehr miteinander verknüpft. Und jetzt habe ich das Gefühl, gibt es auch einen sehr dominanten Teil im sozusagen Kapitalmarkt, der eben die Risiken so ein bisschen ausklammert, aber die kurzfristige Rendite rausholt. Wie würdest du die unterschiedlichen Finanzlogiken und Akteure unterscheiden, entsprechend eben auch dieser Bereitwilligkeit oder dann eben auch Zuverlässigkeit, diese Langfristigkeit mit in den Blick zu nehmen?
Mhm. Also ich glaube, die gab es immer schon, die kurzfristig orientierten Investoren. Und wir haben ja dieses Phänomen, dass dann Aktien innerhalb von Sekunden hin und her getauscht wird, dass durch Computer getriggert wird.
Insider-Trading bei Trump jetzt
genau.
Ohne Ende.
Ja, also die gab es immer schon. Die werden natürlich in den USA gerade nochmal gepusht. Die werden sicherlich auch durch das, was man mit Computer-Trading einfach hervorgerufen hat, nochmal wirklich getriggert. Und es gab immer schon die langfristig orientierten Investoren. Und in Deutschland sind es 134 Pensionskassen, es sind viele Versorgungswerke, berufsständische Werke, es sind aber auch die Versicherungen. Und mir hat mein Versicherungschef erzählt, dass es gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren so eine große Verantwortlichkeit gab, der Versicherungsunternehmen, wir bauen Deutschland wieder auf. Und ich finde, an diesem Punkt muss man gerade die langfristig orientiert investieren wollen, und das sind schon große Summen, ja, das sind Billionen, die da auch in Deutschland in den verschiedenen Portfolios sind, auf die müssen wir uns eigentlich konzentrieren, weil das sind letztendlich reelle Partner. Die wollen langfristige Investments, die wollen stabile Cashflows haben, die wollen jetzt nicht die 15-10% oder sowas Rendite haben, sondern die wollen eine marktübliche Rendite, je nachdem, in welcher Assetklasse man ist. Und die sind eigentlich auch für uns, also bei Finance for Transition, ich bin ja Geschäftsführerin eines neuen Think Tanks, das sind eigentlich diejenigen Akteure, auf die wir uns gerade konzentrieren, weil die haben eine Reputation auch im deutschen Markt zu verlieren. Die sind von ihrem Geschäftsmodell her langfristig ausgerichtet, weil wenn du Renten zahlst, musst du die halt die nächsten 30, 40, 50 Jahre zahlen. Da kommt es gar nicht drauf an, dass du jetzt schnelle Gewinne machst, sondern da willst du ein gutes Rendite-Risikoprofil haben. Die kurzfristigen, also es hat ja die Regulierung immer wieder probiert, ne? Wie kann man das eingrenzen, wie kann man da auch durch Gesetze eigentlich das Ganze begrenzen, Insiderhandel, da bin ich ehrlich gesagt nicht die Expertin, was es da an Regulierung gibt. Ich habe auch den Eindruck, das ist so aus dem Spot eigentlich raus. Ich weiß auch nicht, ob der volkswirtschaftliche Schaden wirklich dann so groß ist, weil die großen Kapitalsammelstellen investieren schon mit eher einem mittel- und langfristigen Fokus. Also auch die großen Fondsgesellschaften, die wir in Deutschland haben, von Allianz, von Union Investment, Deka und Deutsche Bank, die haben sicherlich beides. Die haben die Trader und die haben die kurzfristig orientierten, aber die haben auch eben die langfristigen Portfolios, weil du und ich, wenn wir Investmentfonds haben, wollen die ja auch nicht, wir gehen da ja auch nicht rein und in einem Dreivierteljahr wieder raus, sondern wir machen das ja auch mit monatlichen Sparplänen zum Beispiel. Und überall dort, wo es langfristig ist, macht das Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit eigentlich totalen Sinn.
Es gab ja die Debatte nach der Finanzmarktkrise, dass man dieses rein, also sehr spekulativ getriebene Investmentbanking, wo dann eben mit Derivaten und mit Finanzprodukten, wo keiner von uns mehr versteht, was da eigentlich wirklich passiert, ein Stück weit auch trennen sollte von dieser eher ja, an Sparern orientierten, an der Volkswirtschaft, an öffentlichen Geldern orientierten anderen Formen Investments zu betätigen, weil natürlich eben diese solidere Form im Grunde genommen erlaubt hat, da so stark zu hebeln. Und diese hochriskante Form, sehr spekulative Form, wenn die dann platzt, natürlich durchschlägt bis auf die volkswirtschaftlichen grundlegenden Themen. Und ich glaube, da sollten wir gerne dran festhalten. Aber natürlich die Chancen, da würde ich mit dir jetzt gerne reinleuchten, weil dann auch mit dem Sustainable Finance Beirat du ja eine Regierung daran beraten hast, wie Financing Transition, ne, Thema von deinem neuen Think Tank, und es ist großartig, da so explizit drauf zu gehen, diese Langfristigkeit ja explizit in den Begriff oder in den Blick nimmt und vor allem so etwas wie öffentliche Daseinsvorsorge oder Infrastruktur, also all die Grundlagen, die eine Volkswirtschaft, aber auch Unternehmen brauchen, um dann Produkte etc. aufsetzen zu können. Da geht es ja ganz viel um das, was im Moment auch ein bisschen bröckelt in Deutschland,
ja, ne? Genau.
Wenn man mal ehrlich ist. Ja. Und da macht es ja wahnsinnig Sinn zu überlegen, wie lässt sich privates Kapital, da liegt bei uns ja, ich weiß nicht, ja Billionenbeträge auf Sparbüchern rum, die natürlich in einer klugen Form durchaus in diese langen Investments reinfließen könnten und damit auch möglich machten, dass wir das, du hast den Unterschied zwischen jetzt marktüblichen oder sehr hohen Renditegedanken, das tatsächlich ja in so eine Win-Win-Situation kriegen könnten. Ne? Also Sparangebot für die Bevölkerung und damit aber auch eine Sicherung gegen zu starke Renditeinteressen, sage ich mal vorsichtig. Und das, glaube ich, politisch zu beobachten gerade, scheint mir sehr relevant. War das Teil der Arbeit beim Sustainable Finance Beirat? Und wie würdest du uns die einmal beschreiben und einordnen, wo du denkst, wo die gerade ist?
Ja, genau, das war die Aufgabe des Sustainable Finance Beirats. Den gab es jetzt bisher zweimal. Und beim letzten Mal haben wir uns ganz stark auf das Thema Transformationsfinanzierung auch fokussiert, weil das sozusagen augenscheinlich ist. Wie du es gerade sagst, die Infrastruktur bröckelt. Wir brauchen neue Energienetze. Wir müssen eine andere Art von Mobilität. Wir müssen unseren Bahnverkehr modernisieren, das Schieneninfrastrukturnetz, Digitalisierung als Riesenthema. Und eigentlich fehlt dort massiv Geld. Und eine KfW spricht davon, dass diese Milliardeninvestitionen, roundabout 70 bis 100 pro Jahr, dass davon 90% eigentlich von Unternehmen und privaten Investoren kommen, weil die sogenannte ohnehin Investitionen durchführen. Also Beispiel, irgendein Maschinenbauer muss seine neue Produktionsmaschine erneuern, weil die hat jetzt irgendwie 30 Jahre auf dem Buckel. Dann sollte er die neue so gestalten, dass sie sehr klimaeffizient ist, sehr energieeffizient und dass sie vielleicht das Thema Kreislaufwirtschaft mitdenkt. Und wenn er gute Eigenkapitalsituation hat, dann macht der Maschinenbauer, die Maschinenbauerin macht das dann ohnehin. Ja, und das sind ohnehin Investitionen. Und die laufen etwa zu 90% kommen die aus dem Privatsektor und zu 10% kommen sie nur aus dem Staatssektor, aus den öffentlichen Haushalten. Und wir haben eben überlegt, diese 90%, wie kann man die jetzt in diese Richtung leiten? Und als Sustainable Finance Beirat, wir waren 34 Menschen, ganz unterschiedlicher Hintergründe. Da waren Leute aus der Finanzwirtschaft, aus der Realwirtschaft, Wissenschaftlerinnen waren dabei und auch aus dem NGO- und zivilgesellschaftlichen Bereich. Und wir haben in 7 Arbeitsgruppen gearbeitet, Empfehlungen erarbeitet und waren vor allem, und das ist eigentlich, da erzählt man Wirkung, mit den Menschen in den Ministerien im sehr engen Austausch. Mhm. Ja, und die kriegen ungefiltert damit Realpolitik aus den Unternehmen gespiegelt. Und ich habe sowas eingeführt wie so eine 24-Stunden-Klausur und haben dann mal eine Zukunftswerkstatt auch gemacht.
Du warst die Vorsitzende, ne?
Genau, ich war die Vorsitzende und habe das wirklich als sehr belebend und bereichernd erfahren, weil die, das muss man sich auch klar machen, solche Menschen in Ministerien haben oft nur mit Lobbyvertretern zu tun. Mhm. Und Lobbyvertreter sind oftmals Verhinderungsvertreter. Ja, bringen große Meinungen rein und sagen erstmal alles der Politik, was nicht geht. Und wir waren dann Menschen aus der Praxis, ja, und die ein Unternehmen leiten und verantwortlich sind. Und dann konnten die Menschen in den Ministerien verstehen, wie wirkt jetzt so eine CSRD-Regulierung? Was müsst ihr jetzt Bericht erstatten? Welche Zwänge habt ihr gerade mit euren Lieferanten? Okay, und ihr wollt jetzt Richtung Nachhaltigkeit gehen und welche Probleme habt ihr da und wie würdet ihr sie gerne lösen? Und das waren super Gespräche. Damit, ich glaube, da hat Lernen stattgefunden. Da ist ein wahnsinniger Vertrauensaufbau entstanden, sodass die Menschen in den Ministerien jetzt auch sagen können, ich rufe jetzt mal eben jemanden von der DZ-Bank an und frage das nochmal oder ich will jetzt nochmal einmal bei Rewe wissen, wie machen die das denn jetzt mit dem ganzen Thema True-Cost-Ansatz und wo sind die Probleme? Und das ist eigentlich gut, ja, fernab der Lobbyisten. Und wir haben, finde ich, tolle Vorschläge.
Aber da muss ich dich mal was fragen. Ja. Man hat ja so ein bisschen im Kopf eigentlich, dass die Lobbyisten trotzdem von den Unternehmen losgeschickt werden. Es gibt dann ja so dieses, es gibt Minimalkonsensus, wenn es Verbandsvertreter sind. Und da hast du genau dann das Problem, dass diejenigen, die vorreiten wollen, nicht erklären können, wie weit man sein könnte, sondern dass die einfach partout keine Lust haben, mindestens so stark, weil sie meistens auch noch lauter sind, diese Verbandsposition beeinflussen. Ist das, was du mit Lobbyismus?
Ja, genau. Und natürlich sind in so einem Beirat die progressiveren Stimmen, weil die Lust auf das Thema haben. Da hast du 34 Menschen, die intrinsisch motiviert sind, die wollen, dass dieses Thema vorangeht und dass Deutschland zum führenden Standort für Sustainable Finance wird. Das war mal die Zielmarke.
Also die suchen nach Wegen anstatt nach Gründen.
Exakt, ja, genau. Sehr gut. Okay. Und die Lobbyisten hatten wir auch dabei, die waren Beobachter bei uns. Die durften dann bei den großen Sitzungen und auch bei den Arbeitsgruppensitzungen am Tisch sitzen. Im ersten Beirat waren die teilweise wirklich mehr verhindernd. Im zweiten Beirat haben die progressiv mitgearbeitet und gut, auch weil da dann Leute auch sind, die Interesse an dem Thema haben. Und wir haben 13 Empfehlungen gemacht und eine Empfehlung zielt genau auf das Thema, was du gerade angesprochen hast, diese 4 Billionen, die auf unseren Tagesgeldkonten sind. Also man hat etwa 9 Billionen haben wir als Privatmenschen Vermögen, aber das ist in Versicherungen, in Häusern und auf dem Sparbuch oder in Fonds. Aber es gibt 4 Billionen, die einfach quasi unverzinst, muss man ja sagen, auf dem Sparbuch oder am Tagesgeldkonto liegen. Und da haben wir uns überlegt, okay, was sind aber die Probleme? Weil zum Beispiel Green Bonds, ja, grüne Anleihen ist für mich als ehemalige Kapitalanlagevorständin einer Pensionskasse, fand ich das super Investments, weil du genau ein Projekt finanzierst. Zum Beispiel neue Züge für die österreichische Bahn haben wir als Hannoversche Kassen finanziert. Oder
Anleihe ist ja wie ein Kredit, wo sich im Grunde genommen der Staat Geld holt.
Oder die Unternehmen.
Oder die Unternehmen, genau. Also das war immer nochmal eine Anleihe, Kredit, Schulden, das geht ja alles immer so all durcheinander. Aber meistens sind es ja genau immer das Gleiche, dass du irgendwoher stellt jemand Geld zur Verfügung und jemand anders benutzt es und man macht einen Deal darüber, wer wie dann beteiligt wird bei dem, was dabei entsteht.
Genau, und bei einer Anleihe ist dann auch bei einem Green Bond, einer grünen Anleihe, gibt es auch Social Bonds oder Sustainability Bonds, ist klar, dass das Geld wirklich in grüne Projekte geht. Und das müssen die Unternehmen zertifizieren lassen. Mhm. Die haben dann einen externen Prüfer nochmal, der sagt, ja, das Geld ist wirklich für den Netzausbau, das ist wirklich für die neue CO2-freie Produktionsanlage. Das ist wirklich in den Kauf von Nachtzügen bei der Österreichischen Bahn gelaufen. Und deswegen waren das für mich immer tolle Anleihen. Die sind relativ risikosicher. Du kriegst eine jährliche Ausschüttung und kannst da gut investieren. Das ist aber für Privatanlegerinnen und Privatanleger total schwierig, weil die musst du meistens da irgendwie einen hohen Millionenbetrag eigentlich zeichnen. Und dann haben wir uns überlegt, kann man sowas wie Klimasparen für alle machen, dass jeder Bürger in Deutschland bis zu 25.000 Euro dort investieren kann in solche nachhaltig gelabelten Fonds, wo auch Green Bonds drin sind, und er muss keine Kapitalertragssteuer darauf zahlen. Weil die Deutschen sind immer so ein bisschen so Steuerfuchse und wollen gerne Steuer sparen. Und dann könnte man ja eigentlich als Staat eine Win-Win-Lösung haben. Es kommt mehr Geld, gerade von diesen niedrig verzinsten Geldern, dort für die Infrastruktur. Man müsste gucken, dass man es wirklich für Infrastrukturprojekte in Deutschland nutzt. Mhm. Und wir haben gesagt, der Staat sollte eigentlich nur den Rahmen vorgehen, vielleicht ein Label, und die Banken entwickeln dann Produkte. Also nicht, dass der Staat quasi der Investor ist. Und das fand ich eigentlich eine super Idee. Wenn ich darüber rede, gibt es viel Positives. Widerhall, weil ich glaube, die Menschen wollen, ja, die sehen die kaputten Bahnhöfe, die sitzen oft in den Zügen, die wieder wegen der Oberleitungsschaden Verspätung haben und sagen, wenn ich wüsste, dass das Geld dort wirklich eine Wirkung erzielt, würde ich da super gerne investieren. Wenn ich dann noch keine Kapitalertragssteuer für 25.000 Euro zahlen muss, ist das super. Der Staat würde mehr Geld einnehmen, er hätte natürlich auch einen Verlust bei den Steuereinnahmen, muss man auch klar sagen. Das Ding war nur, wir haben diese Vorschläge abgegeben und dann ist die Ampel gecrashed.
Und das ist ein Klassiker, ne? Es werden super Sachen entwickelt und dann gibt es einen Regierungswechsel und wir fangen mal wieder von vorne an.
Genau. Exakt. Und daher werden wir dieses Thema aber weitertreiben. Ja. Ich habe jetzt gestern eine Veröffentlichung vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Die haben die Idee nochmal aufgenommen und verbreitet. Und vielleicht gibt es ja einen neuen Sustainable Finance Beirat bald in Kürze. Und dann kann man das Thema dort nochmal pushen und ist in den politischen Raum bringen.
Ja, warum gibt es den nicht, wo wir doch gerade ein riesen auch Sondervermögen, da heißt es dann zum Teil Sondervermögen, die anderen sagen Sonderverschuldung, ne? Ist ja auch spannend, mit welchem Begriff ich antrete. Aber das war ja der Gedanke, dass wir zusätzlich Geld aufnehmen, als Staat sich verschulden, um Investitionen zu tätigen, die Thema zusätzlich aus dem normalen Haushalt eben nicht geleistet werden konnten, aber diesen Benefit in der Gesellschaft freisetzen sollen. Und dann gab es ja diese Riesendiskussion darüber, ob das jetzt wirklich zusätzlich war oder nicht, ob da eigentlich doch Klientelgeschenke bedient wurden oder nicht. Mich hat auf der einen Seite fand ich es total wichtig, da Transparenz reinzubringen. Auf der anderen Seite hat mich total bekümmert, dass jetzt dieser ganze Gedanke, dass der Staat als Investor eine richtig wichtige Rolle auch spielt, dass die jetzt direkt wieder in Verruf gebracht wird. Weil dann haben wir natürlich mehr Druckmittel bei denjenigen, die einfach von extern kommen und mit riesigen, tiefen Kapitaltüten hier auf den Hof reiten und sagen, ja, wir machen euch auch die Infrastruktur, aber zu unseren Bedingungen. Und dann sind dann die Rendite eben natürlich ganz andere. Und dann zahlen wir im Endeffekt als Steuerzahlerinnen trotzdem ja indirekt die Rendite an die extern kommenden Finanzakteure, die in unsere Infrastruktur investieren, anstatt dass wir es aus unserer eigenen Bevölkerung mit einer geringeren Refinanzierung, aber dafür eben natürlich auch geringeren Nutzungskosten in der Langfrist zusammengebracht kriegen. Wie siehst du da im Moment die Gemengelage? Also ich merke, ich kriege da so ein bisschen Sorge, dass ich denke so, gepatzt und damit gleich wieder Vertrauen in die Instrumente und diese Kollaboration zwischen Staat und Privat gesprengt.
Du hast jetzt vier Fragen gestellt.
Okay, bitte nimm sie auseinander.
Erstmal die Frage, warum gibt es keinen neuen Sustainable Finance Beirat? Das solltest du die Politik fragen, warum sie ein Jahr lang brauchen. Ich kann aber jetzt hier verraten, es wird einen neuen geben und der wird sich Mitte Juni konstituieren. Wahrscheinlich mit einem etwas anderen Auftrag, aber es gibt ihn. Also von daher, es hat nur lange gebraucht. Für mich ist das schon ein Teil, dass es depriorisiert ist, das Thema. Aber Sie haben es dann doch erkannt. Zweitens, Sondervermögen, genau. Es gibt einen Investitionsbeirat, den hat Lars Klingbeil berufen, der genau dieses Sondervermögen tracken soll, ob das wirklich zusätzlich ist, wo das ganze Geld hinfließt, ob das schnell genug geht. Ich habe von dem jetzt seit der Konstituierung noch nichts gehört, aber das würde ich erstmal abwarten wollen. Auch das, da sind schlaue Leute drin, die nochmal einen anderen Blick drauf haben.
Es gab ja aber durchaus die Bewertung von IFO und IWE, die gesagt haben, ist nicht gelaufen. Also warum sind denn Privatinstitute schneller als der offizielle Beirat?
Ehrlich gesagt, also mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, die harsche Kritik von IFO. Weil ich dachte, hey, die sind letztes Jahr damit gestartet. Ja, die haben einen vorläufigen Haushalt erst bis September gehabt. Und natürlich können erst Projekte auch damit finanziert werden, die eigentlich schon durchgeplant sind. Weil sonst fließt das Geld ja nicht ab.
Genau.
Sondern dieses Sondervermögen war ja auf einen langen Zeitraum gestreckt. Und meine Wahrnehmung ist eigentlich, wir müssen denen schon noch Zeit geben. Ich nehme die erstmal ernst und deswegen wird dieser Investitionsbeirat sich das schon auch angucken, aber die Projekte laufen ja erst an. Mhm. Also bist du es auf der Länderebene, da gab es ja dann die ersten Länder, die jetzt Gesetze gemacht haben damit und dass es auf der kommunalen Ebene ankommt. Ich finde, wir müssen dem Zeit geben. Ich fand das vom IFO, also das BMF hat sich ja auch dagegen gewehrt und hat das nochmal auseinandergenommen. Also es gibt eigentlich Vermutungen auch von seriösen Wissenschaftlern, die sagen, wir vermuten schon, dass 60-80% zusätzliche Investitionen angereizt werden. Aber das braucht noch eine gewisse Zeit. Und das, was, wenn dann solche Negativmeldungen kommen, die zahlen eher ein auf den Vertrauensverlust unserer demokratischen Mitte. Und das finde ich schwierig. Also dann finde ich, müssten sich auch alle in diesen Forschungsinstituten an die Kandare reißen und sagen, okay, wir geben denen jetzt erstmal Gewehr. Wir bewerten das kritisch, wir gucken uns das an, aber wir können das nicht nach einem halben Jahr machen, weil diese Infrastrukturprojekte brauchen ja auch einen enormen Zeitvorlauf, bis sie dann wirklich losgehen, bis dann Gelder abgerufen werden. Und eigentlich habe ich gedacht, müsste man das so machen bei diesem Sondervermögen, wenn dann eine Schule saniert worden ist, eine Brücke gebaut worden ist. Die brauchen goldene Plaketten und sagen, dieses Geld stammt aus dem Sondervermögen. Ja. Weil das war die Hoffnung ja eigentlich der Politik und der Ministerien, dass wir sozusagen aus diesem Negativbild, Deutschland wirtschaftet sich kaputt, wieder ins Positive kommen und sagen, hey, wir nutzen Geld, wir haben jetzt hier Schulden aufgenommen und wir investieren das wirklich sinnvoll. Und das gibt's bei EU-Projekten manchmal, ne? Da kennt man solche Paletten auch aus dem Ausland und die bräuchten wir, glaube ich, auch. Und das Zweite, was du angesprochen hast, das Vierte, ist dieses Thema, wie nehmen wir das private Kapital mit rein? Und da gibt es zum Beispiel den Deutschlandfonds. Den hat jetzt die Große Koalition auf den Markt gebracht, ist aber eigentlich schon eine Idee von der Ampel. Also die Ministerien arbeiten da schon länger dran. Und da ist einerseits das Thema Start-up-Förderung, Venture Capital, die WIN-Initiative wird weitergeführt. Es geht auch um das Thema Stadtwerke, Finanzierung der Wärmewende. Und das ist ein Riesenthema, können wir gleich nochmal reingehen. Aber da gebe ich dir recht, ich hatte jetzt verschiedenste, ich hatte auch Infrastrukturinvestoren aus dem Ausland plötzlich bei uns im Hackeschen Markt am Tisch sitzen, die danach ins Kanzleramt fuhren und die wirklich auch Renditeerwartungen, sie haben es schön auf Fondsebene von 9-12% erwarten, wo ich dann sagte, wie soll denn das ein Stadtwerk bitte machen, wenn sie diese Zahlen aufrufen, das kriegt ein Stadtwerk nicht finanziert. Das würde es nämlich nur finanziert bekommen, was du gerade gesagt hast, durch noch höhere Nutzungsentgelte für Wärme und Strom. Und das ist unredlich. Und da hoffe ich, ehrlich gesagt, weil es gibt da auf der Parallel, auf der gleichen Seite, gibt zum Beispiel Initiative Deutsche Infrastruktur. Da sind deutsche Pensionskassen drin. Die haben Renditeerwartungen 4-6%, je nachdem, wie risikoreich das Projekt ist. Die haben auch einen Ruf hier zu verlieren. Und mein Appell auch an die Bundesregierung wäre, sich nicht jetzt durch das ganze fremde, ausländische Kapital auch blenden zu lassen, sondern zu sagen, mit welchen Partnern wollen wir das in Deutschland hier gestalten.
Und die haben ein eigenes Interesse daran ja auch, dass es hier funktioniert und nicht einfach nur, dass ihre Leute, die woanders sitzen und bei ihnen Druck auf die Rendite machen, im Grunde genommen diejenigen sind, die die Ansagen machen, ne, was hier passieren muss.
Genau. Die Gefahr ist da, weil die kommen mit Investoren in der Hinterhand, die haben tolle Projekte ausgearbeitet und in meiner Wahrnehmung haben die alle die Dollarzeichen in den Augen, weil die gehört haben, oh, Deutschlandfonds, oh, da steckt ganz schön viel Milliarden drin oder werden Garantien vergeben, da können wir dann den Staat mitten da reinnehmen und deswegen laufen die hier alle auf. Und gleichzeitig sollte man sie auch nicht verteufeln, sondern müsste eigentlich gucken, sozusagen, mit wer ist da welcher Partner, wie ist solide ist das, welche Rahmenbedingungen geben wir
und
vor.
Und die bitte transparent machen, exakt. Das wäre mega gut.
Genau, ja, und da gehen wir in Austausch und wir machen bestimmte Rahmenbedingungen und nur dann kriegen dort bestimmte Institutionen Zusagen. Ich glaube, auch wenn ich die Stadtwerke wahrnehme und die kommunalen Unternehmen, der VKU ist da sehr stark, dass die das Thema absolut auf der Agenda haben. Und die wissen ja, was ihre Stadtwerke auch zahlen können.
VKU ist Verband kommunaler
Unternehmen. Genau. Weil dieses Thema, wie finanzieren wir diese Wärmewende, wie finanzieren wir die Stadtwerke, wie bekommen die Eigenkapital, das ist gerade sehr virulent. Ja. Ja, das ist ein Riesenthema. Wobei, da kommen wir wieder an das Thema politische Unsicherheit. Das, was Katharina Reiche jetzt vorgestellt hat, dass eigentlich die Stadtwerke zwei Infrastrukturen aufrechterhalten müssen. Sie müssen weiter Gas und sie müssen wollen aber weiter in das Thema Fernwärme und das Ganze möglichst dekarbonisiert. Das heißt, sie müssen zwei Infrastrukturen. Ich habe jetzt von vielen Stadtwerken gehört, die gesagt haben, wir machen gerade Pause auf der Planung. Ja, wir wissen gar nicht, in welche Richtung. Wir hatten angefangen mit Wärmeleitplanung, kommunale Wärmeleitplanung. Wir wollten gucken, wie wir jetzt Fernwärmenetze ausbauen oder wo Wärmepumpen Sinn machen. Sind wir mittendrin?
Und jetzt das kommt war ja die Hauptattacke gegen das sogenannte, also das Gebäudeenergiegesetz aus der Opposition damals, dass man Infrastruktur first, also lokale Wärmeplanung erst machen sollte, bevor man dann die Menschen in ihren Häusern einlädt. Und jetzt machen sie das und dann kriegen sie schon wieder einen drüber.
Also das ist ja Gift für Investitionen, es ist Gift für die Staaten, also für die Kommunen. Die sind echt frustriert dort, ne? Und sagen, da mache ich doch jetzt erstmal Stopp bei meiner Planung. Ich hatte jetzt gerade alles darauf auf Wärmeleitplanung und Fernwärmenetz und Erneuerungsstromnetz ausgefokussiert. Ich bin dabei, mir zu überlegen, wie kriege ich das Eigenkapital, kriege ich neue Finanzierungsinstrumente, was kann ich mit meiner Kommune machen, Durchleitungskredite als Beispiel. Ja, und die sagen, jetzt mache ich gerade erstmal Stopp.
Und ja, das ist ja Thema Investitionssicherheit oder Planungssicherheit. Es geht ja nicht darum zu sagen, mir wird versprochen, dass ich das auf jeden Fall kriege, aber dass mir garantiert wird, wir werden uns bemühen, diese Leitplanken aufrechtzuerhalten und die nicht aus parteipolitischem Kalkül erstmal zerschreddern, um sie anderthalb Jahre später neu aufzusetzen. Also das ist, glaube ich, was ich höre bei vielen, die sagen, das Geld wäre da, aber Märkte schaffe ich ja auch. Thema, wann investiere ich, wenn ich davon ausgehe, dass es einen Markt geben wird? Natürlich auch, wenn es eine Verbindlichkeit in den Instrumenten gibt, wie auch eine Bepreisung von CO2, die mich verstehen lässt, dass die Nachfrage steigen wird nach den Alternativen. Also sei es elektrische Mobilität oder sei es eben Elektrifizierung von der Heizung bei mir zu Hause, dass ich eine Wärmepumpe eben nehme anstatt einen Gasboiler. Also all das hat ja mit Erwartungen zu tun. Und das finde ich so spannend, dieser Begriff Erwartung und Investitionen. Der hängt ja eigentlich total eng miteinander zusammen. Da ist ja viel Psychologie, aber natürlich auch Eigeninteresse mit dabei. Mhm. Weshalb ich die Sozialwissenschaften, um da auch nochmal hinzukommen, halt so relevant finde. Und ich wünsche mir eben, dass wir viel mehr verstehen, wie diese Gemengelage, du hast eben, was hast du gesagt,
multifaktorielles Bedingungsgefüge.
Ja, exakt, vielen Dank. Also das kenne ich aus der systemischen Forschung auch, ne? Also dieses, es gibt nicht eine Einflussschneise, sondern es sind immer mehrere Treiber, die auf eine Situation hinwirken. Und dass wir dann nochmal gucken, wie kriegen wir die denn möglichst in eine Richtung orientiert? Und deshalb fand ich diese Idee vom Green Deal eben klug. Ja. Und habe das so ein bisschen auch verstanden, dass das euer Auftrag war beim Sustainable Finance Beirat zu sagen, wir wissen natürlich, dass es mehrere Treiber auf Investitionsentscheidungen gibt. Und wie könnte man denn die Politik in der Hand hat, gemeinsam so ausrichten, dass es tatsächlich diesen Korridor gibt und diese Investitionssicherheit entsteht. Und das ist ja was völlig anderes, als zu sagen, der Staat will jetzt sagen, was besser, die besseren Angebote sind. Das wird ja auch gerne so dann dagegen gehalten. Mhm. Aber der Staat macht klar, was der Korridor der zu berücksichtigen Risiken ist und hat die ja auch begründet. Und macht klar, welche Angebote wir brauchen, damit Versorgungssicherheit langfristig funktioniert. Ja. Vielleicht noch mal, weil es ja auch schon manchmal ein bisschen pur wurde, ein bisschen doll, du hast es auch gesagt, zu komplex. Der Begriff Transition Finance, der schien mir irgendwann so wichtig. Und den hast du jetzt auch im Zentrum von deinem neuen Think Tank. Mhm. Für mich beschreibt er so ein bisschen diesen Suchprozess, also den Korridor klarzumachen, da wollen wir hin, aber dann wissen, dass das nicht mit einem rigiden Plan gehen wird. Und vor allem die Einladung auszusprechen, dass nicht nur die Vorreiter und Vorreiterinnen, die eh schon da sind, dann das Geld bekommen können, sondern die ernsthaft zeigen, dass sie den Umbauprozess mitgehen möchten, natürlich eine Eintrittskarte brauchen. Warum ist das so wichtig? Also ich hatte das Gefühl, damit kamen wir dann in diese, jetzt wird's mehrheitsfähig, also jetzt wird's die neue Normalität. Und da braucht es ein bisschen Pragmatismus und Bereitwilligkeit, aber eben auch diese Integrität, dann dabei zu sein.
Ja, genau, weil Wir hatten ja vorhin schon die Taxonomie und da habe ich ja gesagt, das ist eigentlich ein sehr komplexes Gebilde. Ich hätte es anders gemacht, aber was ist die Taxonomie?
Taxonomie ist ja auch so ein crazy Wort.
Ja, ich muss es nochmal erklären vielleicht. Gerne. Ne? Weil die aufgrund dieser Schwierigkeit, dass man nicht die nicht nachhaltigen Aktivitäten definieren wollte, hat man gesagt, wir definieren quasi den Goldstandard. Was ist eine nachhaltige Wirtschaftsaktivität? Wir haben also nicht gesagt, was sind nachhaltige Unternehmen, sondern Wirtschaftsaktivität. Das heißt, man ist durchgegangen durch die verschiedenen Bereiche, die eine hohe CO2-Wirkung haben und hat dann gesagt, Beispiel Energieversorgung, wann ist eine Energieversorgung nachhaltig oder wann ist ein Hersteller von Autos nachhaltig? Und dann hat man das sehr genau definiert. Man hat auch bei der, zum Beispiel Second-Hand-Läden sind da auch drin. Wann ist ein Second-Hand-Laden wirklich nachhaltig? Und hat das dann auf seitenlang
Oha,
definiert.
Ja, das kann ich dann wieder unter, ich ja? mag Bürokratie nicht, kann ich so ein bisschen verstehen.
Genau. Im Prinzip interessant, hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel zu tun, aber es ist natürlich sehr komplex und eigentlich, wenn Innovation kommt, musst du sofort die Innovation wieder definieren. Bestimmte Aktivitäten waren auch nicht da enthalten in diesen Wirtschaftsaktivitäten und das war halt, der Goldstandard ist halt dort definiert worden. Das ist dann für bestimmte Branchen, also Immobilienbranche weiß ich, die fanden das eigentlich super, weil die hatten plötzlich einen Referenzrahmen und gesagt, okay, das ist also eine wirklich nachhaltige Immobilie, die muss so, an den Armaturen muss das sein, der Energieverbrauch muss so sein, die Fenster müssen so und so Material haben, die Wände dürfen so und so dick sein, sag ich mal. Für die fanden das eigentlich ganz gut, weil sie einen Referenzrahmen hatten. Aber du hast natürlich in der Realität, hast du von dem Gebäudebestand, sag ich mal, 0,5%, die diese Kriterien erfüllen. Damit kannst du keine Wirtschaft lenken. Das ist auch für die ganzen Banken überhaupt keine Steuerungsrelevanz. Da hat man also gemerkt, okay, da haben wir jetzt ein Instrument entwickelt, was irgendwie interessant ist, aber es hat keine Steuerungsrelevanz. Und dann kam, das kam als Rückmeldung natürlich auch an die EU-Kommission. By the way, die Banken müssen immer noch diese Daten erheben zur Taxonomie. Die sind jetzt ein bisschen Omnibus-Verfahren, ein bisschen abgeschwächt worden, aber es sind immer noch Zahlenfriedhöfe, die ich als interessierte Leserin, wenn ich bin Aufsichtsrätin bei der NordLB, wenn ich da den CSRD-Bericht lese, denke ich, puh. Das sagt mir das jetzt? Nix. Ja, kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Das ist immer noch erschreckend. Aber in dem Zuge kam dann auch sagen, wir können nicht nur den Goldstandard definieren, wir müssen eigentlich den Weg dahin, genau wie du es beschrieben hast. Das ist ein Suchprozess. Also Unternehmen, die anfangen, einen Transitionsplan zu haben, die sagen, wir machen euch jetzt klar, wie wir über die nächsten 20 Jahre unseren Prozess dekarbonisieren wollen, welche Schritte wir unternehmen, wie teuer das Ganze ist. Wir fangen an, für bestimmte Bereiche saubere Technologien zu entwickeln und wir gucken, wie wir sie skalieren können. Das sind Unternehmen, die wir fördern wollen, weil es wird nur über einen Suchprozess gehen und über ein Trial-and-Error-Verfahren und dann über die Skalierung sauberer Technologien. Und da ist dann irgendwie dieser Begriff Transition Finance aufgekommen, der eben mehrheitsfähig war. Mhm. Und da diskutieren jetzt in der EU-Kommission wieder die Expertinnen und Experten daran, wie man das denn definieren kann, weil in Teilen war das auch in der Taxonomie schon drin, aber noch nicht im großen Maßstab. Und ehrlich gesagt, als jetzt bei uns oder auch als Kapitalanlagevorständin hätte ich diese Kriterien fast immer erstmal an die Seite gepackt, sondern habe sozusagen unsere eigenen Kriterien entwickelt, die dann davon ausgegangen sind, wir haben die Planetary Boundaries, die planetaren Grenzen, können wir davon Ableitungen machen? Wir haben sowas wie die Menschenrechte, können wir die Ableitung machen in Investmentkriterien? Wir haben sowas wie einen CO2-Preis, können wir davon Ableitungen an Kriterien machen? Und dann kommt man zu einer ganz anderen Anlagepolitik von institutionellen Investoren, als das sich die EU-Kommission vielleicht ausgedacht hat.
Aber warum denkt sich die EU-Kommission das denn nicht in Rücksprache mit den Akteuren aus? Ich glaube, das ist ja umgekehrt wirklich bei vielen der Frust aus.
Ja, also die waren schon in Teilen eingebunden. Also es gab auch eine Plattform da. Aber dann diese...
Da waren die Wirtschaftsprüfer dominant, oder? Die ganz viel Geld damit verdienen wollen, diese Berichte dann abzunehmen. Ich hatte so ein
bisschen... Ja, in der ersten Plattform auf EU-Ebene waren auch Fondsgesellschaften, waren auch Investoren. Okay. Aber natürlich, ja, die Wirtschaftsprüfer hatten da sicherlich auch ihren Teil dabei. Die sind aber auch nicht glücklich damit, weil also das finde ich auch eine Mehr. Natürlich haben die massiv Leute eingestellt, die haben sie jetzt alle wieder entlassen. Aber ich glaube... die Wirtschaftsprüfer, die ich bisher kennengelernt habe, die wollen eigentlich auch damit eine Wirkung erzielen. Die wollen nicht nur das Reporting des Reportings willen.
Ja. Also für mich ist, wenn ich so Quintessenz, und dann frage ich dich nochmal, was du dir jetzt wünschst von dieser Regierung, weil ich finde, Wirkung bringt das so super auf den Punkt. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass in der Gesellschaft viele Akteure, Akteurinnen gewillt sind, sogar eigentlich sich darauf freuen würden, wenn sie verstünden, wie sie in dieser Situation selber mitwirken können, dass wir hier das Ruder rumreißen, anstatt dass alle nur aufeinander schimpfen und meckern. Aber dafür braucht es ja die Bereitschaft, A, die Zusammenhänge von den unterschiedlichen Instrumenten nicht gegeneinander auszuspielen, mit diesen total idiotischen, auch wirklich hochideologischen, der Staat muss sich raushalten, der Markt wird es richten. Also es gibt ja keinen Markt, der nicht gerade im Finanzbereich mit staatlichen Abmachungen, mit Vertragsrecht und so weiter eben auch vorkonfiguriert wird. Und dann zu sagen, das Vertrauen, dass wir das schaffen, steigt doch, wenn ich die Wirkung der Instrumente auf den Tisch lege. Aber dann bitte auch alle Instrumente gleichzeitig, also Abbau umweltschädlicher Subventionen, ja, zum exakt. Beispiel diese 65 Milliarden. Wenn ich sage, der Markt soll es richten, ja, dann lass ihn doch. Ja. Dann kannst du aber nicht einzelne Sachen weiter subventionieren und bei dem anderen schreien, die Alternativen sind aber zu teuer. Also da ist es ja so ein Gehack. Stückel. Und man hat so das Gefühl, einzelne Klientelgeschenke werden dann als eine Programmatik zusammengebunden. Und das werden sie ja eben nicht. Diese Wirkungsorientierung, wie kriegen wir die transparent und vor allem über diese Legislaturperioden hinweg auch verlässlich? Weil das ist ja eigentlich das, ich kann nicht sagen, in 2 Jahren muss es sichtbar sein. Also das sehen wir bei allen Transitionsprozessen, dass es eben eine Längerfristigkeit braucht, bis die Vorteile auch spürbar und sichtbar werden. Wie können wir das hinkriegen? Also was würdest du der Regierung empfehlen, damit dieses Vertrauen, diese Bereitwilligkeit zu investieren, aber dann auch die Dinge in die Welt zu bringen, von denen wir sagen, die hätten wir gerne. Darum geht es ja eigentlich, ne? Wenn wir das jetzt im Ideal einsetzen. Geld kann möglich machen.
Also ich hätte mir zum Beispiel beim Sondervermögen, dachte ich, als es am Anfang auf den Weg gebracht worden ist, das Thema Zusätzlichkeit, Klimaschutz, dass ganz klar ist, wenn wir eine Brücke, wenn wir einen Kindergarten mit Geldern aus diesem Sondervermögen bauen, dann ist CO2-freier Stahl, CO2-freier Zement, CO2-freier Beton. Ganz klar. Das sind die Grundbedingungen. Und dann könnten wir nämlich grüne Leitmärkte damit schaffen. Der Staat würde natürlich erstmal die Mehrkosten übernehmen, aber wir hätten gleichzeitig eine Ankurbelung unserer Wirtschaft, die in diese neuen Technologien investieren. Und man kann nachher sagen, es funktioniert.
Das ist wie eine Abnahmegarantie. Ne? Ja. Ich weiß, es wird eine Nachfrage geben.
Genau. Ja. Und das finde ich eine vertane Chance. Das wäre mein Wunsch und ich würde auch noch weiter probieren zu sagen, da zu sensibilisieren. Das braucht den politischen Willen. Das müssen sie durchdeklinieren. Sagen, wir haben Sondervermögen, wir wollen damit unsere Wirtschaft ankurbeln. Wir wollen aber auch grüne Technologien fördern. Wir wissen, Salzgitter AG arbeitet am CO2-freien Stahl, dann nehmen wir das auch ab. Das wäre finde ich, eine kluge Linie gewesen. Und ja, also ich glaube, manchmal es fehlt die Vision in der Politik, sagen, was für eine Wirtschaft wollen wir denn haben? Und da liegen riesige Chancen da drin. Ich fand diese BDI-Studie, Transformationspfade für ein Industrieland Deutschland, ich fand die hervorragend, weil die ganz klar gesagt hat, wir müssen uns transformieren. Ja, 2/3 unserer Industrie wird sich transformieren müssen. Das ist schmerzhaft, aber es liegen unglaubliche Chancen. Da ist auch weiter Wachstum möglich, da ist Entwicklung möglich im Bereich der Medizintechnik, Robotik, Energieerzeugung, Batterie, Speichertechnologie, Automotive. Aber wir müssen es wagen. Und dafür brauchst du so ein Zielbild, auf das es hingeht und sagst, und daran richten wir das jetzt aus. Die Instrumente, die Finanzierungsbedingungen, die Steuerpolitik und die Regulierung. Das greift Hand in Hand. Ich wünsche mir das und ich arbeite daran und probiere dafür zu werben, dass das kohärent ist. Aber Politik ist wahrscheinlich anders. Also diese Ernüchterung, glaube ich, die bringt auch nichts, sie zu beklagen, sondern wir kommen dann, glaube ich, immer wieder in dieses Klein-Klein und in Klientelpolitik und eigentlich nicht das große Ganze zu sehen. Ich bin dann ehrlich gesagt noch nicht, ich habe die Wünsche, ich habe eine Idee, wie es sein könnte und probiere das in den Gesprächen umzusetzen oder auch dafür zu werben, dass das ineinander greift. So haben wir jetzt auch unseren Think Tank aufgebaut. Aber ob wir damit durchdringen, ob das langfristig erfolgreich ist, also da gibt es dann andere Teile in mir. Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber diese ganze Populismus, die Aufregungskultur, die Blasen, Social Media etc., ich finde, da geht es komplett in die andere Richtung. Da fehlt uns ja die Differenziertheit, die Komplexität zuzulassen und wie das Ganze ausgeht. Also es ist ein ständiges immer wieder sich auch aufrappeln und sich auf das Positive zu fokussieren.
Genau deshalb freue ich mich, dass du hier gewesen bist, weil wir das mit diesem Format ja wirklich probieren. Ne? Zu sagen, Lust auf Komplexität auch annehmen. Weil ich höre das ja auch viel, dieses, ah, die Leute wollen das nicht, Frau Göpel, das muss in 30 Sekunden. Und ich denke mir so, nee, ich glaube das nicht. Also ich habe ein anderes Menschenbild da vielleicht auch. Weil ich glaube, dass wir durchaus Lust haben, Puzzle zusammenzufügen, vor allem wenn sie uns direkt betreffen. Ja. Und wenn ich dann noch spüre, wo kann mein Puzzleteil sein, und ich sehe, wie das mit den anderen zusammen eben ein großes Gefüge dann ergeben kann, ich glaube, dass das auch eine Einladung zum Zusammenwirken eben wieder freisetzen könnte. Ja. Und genau deshalb eben dieser Wunsch, vielleicht, und das ist, schließt eigentlich ganz schön an, nicht nur über Geld zu reden, sondern diese Non-Financial-Themen wieder mit abzubilden.
Und sie können aber financial werden, wenn wir dem Ganzen einen Preis geben. Genau. Ja? Also non-financial fand ich ja immer, die sind finanziell. Ja. Also das sind keine extra finanziellen, das sind eigene Tatbestände, soziale, ökologische, Governance, Chancen und Risiken haben finanziellen Impact. Das ist nicht finanzielle Risiken. Das sind auch finanzielle Risiken. Und wenn wir in eine wärmere Welt kommen, eine Welt, die auch einen CO2-Preis hat, der steigen darf, dann hat es ganz eklatante finanzielle Auswirkungen. Und dann rechnet sich irgendwann vielleicht auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell ganz finanziell. Mhm. Und es ist kein Zubrot.
Ja, das ist so wie so ein Henne-Ei. Ja. Also, eigentlich sagt man ja, hey, Geld sollte ein Mittel zum Zweck sein. Wir haben uns das ausgedacht, um Kredit in einer ganz anderen Form möglich zu machen und damit eben Zukunftsinvestitionen überhaupt freizusetzen. Das ist ja so die schöne Idee eigentlich hinter Kreditvergabe. Ja. Und dann aber zu sagen, was entsteht denn da? Wie kriege ich das sichtbar jenseits von irgendwelchem Cashflow, was so anonym und steril irgendwie bleibt und ich auch nicht so genau weiß, hängt da jetzt das Fossile dahinter oder hängt da das Erneuerbare dahinter? Wie wird das eigentlich verteilt? Das sind ja auch die ganzen Kritiken, ne, an so einem Indikator wie das Bruttoinlandsprodukt oder Wettbewerbsfähigkeit. Ja, worauf wollen wir denn jetzt wettbewerbsfähig sein? Oder Produktivität. Wie kann das sein, dass in dem Begriff Ressourcenproduktivität noch nicht mit eingepreist ist in der Art, wie wir das eben definieren? Also das heißt, immer mal wieder eben diese Rückbindung an die Realität zu machen, würde uns ja auch erlauben, diese sehr wirkmächtigen Instrumente auch richtungssicher einzusetzen. Und das ist doch eigentlich ein geniales Momentum, wo dann eben, wie du schon gesagt hast, man muss nicht immer festketten, um zu sagen, hallo, hört uns doch mal und macht andere Politik, sondern man kann eben auch Lösungen in die Welt bringen, wo die Leute sagen, davon hätten wir gerne mehr. Und dann ist das auch ein anderes Antragen an die Politik, zu sagen, komm, helft uns doch, dass das einfach die neue Normalität werden kann.
Ja, ja. Sehe ich auch so. Ich finde, ein Beispiel sind für mich die privaten PV-Anlagen, die nach dem Ukraine-Krieg doch nochmal enorm hochgegangen sind. Da kam ein super Förderprogramm auch von der Ampelregierung rein, ja. Aber wie viele Menschen sich dann doch klar gemacht haben, wir hängen ab von den Fossilen, ich habe weiter eine Gasheizung, was kann ich tun? Okay, dann packe ich die 30.000 Euro lieber in eine PV-Anlage auf mein Dach, anstatt die auf meinem Tagesgeldkonto zu haben. Das kann nicht jeder, ganz klar, es ist eine privilegierte Schicht. Aber da hatte ich den Eindruck, dass das viele Menschen wirklich verstanden haben. Und das ist genau das Puzzleteil, zu sagen, ich kann wirksam werden, mein Geld kann eine Wirkung haben und dann kaufe ich mir davon eine PV-Anlage, ich kaufe mir davon jetzt eine Wärmepumpe. Und ich glaube auch da, das müssen wir den Menschen zeigen, immer wieder. Ja, das ist das beste wirksame Mittel gegen Politikverdrossenheit. Bürgerenergiegenossenschaft ist für mich auch so ein wahnsinns tolles Demokratieelement eigentlich, weil es auf der lokalen Ebene werden die Anlagen gebaut, die Menschen partizipieren mit einer jährlichen Dividende davon, die können mitbestimmen, weil das eine Genossenschaft ist, die entscheiden darüber, wo wird was gebaut, sie können das hinfahren und sich anschauen, ist ein, und es ist sozusagen die Energiewende lokalisieren, vom Kopf auf die Füße stellen, ist für mich ein tolles Instrument, wo genau das, ich kann damit noch Geld verdienen, ich tue was Gutes, ich investiere in die Zukunftsfähigkeit unserer Kommune. Ja, dort wird ja Nachhaltigkeit erfahrbar, die großen globalen Konzepte. Aber eigentlich passiert es ja auf der kommunalen Ebene. Ne? Da entsteht neue Mobilität, neue Energieversorgung. Und solche Instrumente zu fördern, auch als Staat nochmal zu gucken, gibt es da noch Hemmnisse, können wir die abbauen? Das ist eigentlich die Suchspur. Also die haben wir gerade. In welchen Branchen fehlt warum welches Geld? Das ist meine Suchspur, mit der ich gerade unterwegs bin. Zu verstehen, und welche Hemmnisse gibt es? Sitzt Regulatorik, fehlen da Akteure, die man zusammenbringen muss, weil die sind im Ausland, funktioniert das besser, so manche Ökosysteme. Und da tiefer reinzugehen in bestimmte Branchen und dann zu gucken, wie können wir daraus Mehrwert entstehen.
Und ich glaube, der Punkt nochmal vielleicht abschließend ist so wichtig, weil du gerade sagtest, ich habe die 30.000, das können sich nicht alle leisten. Aber diese Akteure, wenn ich weiß, dass das eine ernste Politik ist, dann können ja auch so Leasingmodelle und Mietmodelle entstehen. Dann sagen eben Drittanbieter, wir nehmen von euch die Stromrechnung im Monat, aber packen für euch die Solaranlage da oben drauf. Wir warten die für euch sogar auch noch. Ne? Du musst das nicht selber hinbekommen. Und wir wissen, für uns refinanziert sich dieses Investment durch eure Energierechnung.
Ja.
So. Und wenn dann 20 Jahre vorbei sind, dann könnt ihr den Rest gerne noch in die eigene Tasche stecken, weil wir haben dann unser Investment zurückgeholt. Also dann, wenn man das
Politik
so,
planbar ist,
genau,
wenn Politik planbar
genau,
ist, genau.
Dann gibt es eben auch Möglichkeiten für so Zwischenakteure reinzugehen und genau diesen Finanzierungsgap dann eben auch zu schließen. Also deswegen, ich finde, dieses Suchen nach Wegen anstatt nach Gründen ist wahrscheinlich einfach immer wieder das Eintrittskriterium.
Ja, ganz bestimmt.
Danke dir, Lust drauf gemacht zu haben, zu überlegen, wo wirkt mein Geld und tatsächlich sich das auch nicht ausreden zu lassen, dass es heute wichtiger ist denn je, die mittlere und langfristige Sicht tatsächlich stark im Blick zu behalten.
Danke, Maja. War sehr spannend, ein schöner Austausch, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Danke.
So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, einem Science-Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit und euer Feedback. Besonders dankbar sind wir all denjenigen, die durch einen finanziellen Beitrag unsere Arbeit hier möglich machen. Wenn auch du Lust hast, Neudenken zu fördern und aktiv mitzugestalten, dann schau gerne einmal in die Shownotes, wie das geht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.